Da heißt es in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir durch den Geist Gottes, durch sein Wort, Belehrung empfangen über die Grundelemente der Errettung. Und zwar neue Geburt. Wie der Herr hier im Gespräch, im Rededialog mit dem Nikodemus zum Ausdruck bringt, von Neuem geboren werden, also neue Geburt und Bekehrung sind nicht dasselbe. So dass man beide etwa miteinander verwechseln könnte. Würden wir Schriftstellen, in denen das Wort bekehren vorkommt, dies auch an die Stellen, wo es heißt, von Neuem geboren, ersetzen wollten, würden wir sehen, dass es völlig und absolut unmöglich ist. Wenn aber neue Geburt und Bekehrung auch unterschieden werden müssen, so können beide zeitlich jedoch eng miteinander verbunden sein. Sowohl neue Geburt als auch Bekehrung bezeichnen ganz verschiedene Seiten. Ein und dasselbe Werk der Gnade Gottes in uns, die miteinander verbunden sind und doch unterschieden werden müssen. Die neue Geburt, von der der Herr Jesus hier mit dem Nikodemus redet, zu erklären, sind wir nicht fähig. Der Mensch vermag nicht einmal die natürliche Geburt zu ergründen, wie wir das in Prediger 11, Vers 5 finden. Geschweige denn das Werk der göttlichen neuen Geburt. Der Jesus sagt, der Wind weht, und zwar wo er will, und du hörst sein Saus. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist jeder, sagte Herr Jesus hier in dem Rededialog, der aus dem Geiste geboren ist, Johannes 3, Vers 8. Mit dem du weißt nicht, zeigt der Herr unsere Unfähigkeit, den Wind zu erklären. Und mit dem du hörst sein Sausen, zeigt er, dass wir dennoch seine göttliche Existenz wie auch die Existenz des Windes feststellen können. Im Hebräischen hat Wind und Geist ein Stammwort. Wenngleich wir den Wind in seinem Kommen und in seinem Gehen nicht erfassen können, so können wir doch das Dasein des Windes an seinen Wirkungen, zum Beispiel an den bewegten Bäumen, erkennen. Und genauso ist es auch mit der neuen Geburt. Ergründen können wir diese neue Geburt nicht. nicht. Aber erkennen können wir sie an den Wirkungen des neuen Lebens, wie dem sturmbewegten Baum. Zum Beispiel dem erwachten Gewissen oder dem Geist der Buße oder dem Anrufen des Namens des Herrn. Das sind Zeichen, hinter denen sich eine neue Geburt zeigt. Der Herr Jesus spricht von dieser neuen Geburt in Verbindung mit dem Reiche Gottes. Während die Wiedergeburt neutestamentlich ist und sich am Einzelnen vollzieht, drückt die Wiedergeburt zu Israel eine völkische Rettung aus. Der Herr sagt, dass wir das Reich Gottes, ohne von Neuem geboren zu sein, weder sehen noch darin eingehen können. Das bedeutet, dass die neue Geburt uns das Eingehen in das Reich Gottes überhaupt grundlegend vermittelt. Und dieses Wort gilt nicht nur oder galt nicht nur den Juden allein, obwohl es diesem Nikodemus, einem Juden, gesagt ist: Du bist ein Lehrer Israels, sagt der Herr. Sondern allen Menschen, seit der Herr Jesus diese Worte geredet hat, dass wir von Neuem geboren werden müssen, gilt dieses Wort allen Menschen. Es sei denn, dass jemand, sagt der Herr Jesus, das ist der Mensch, dieser jemand, jeder Einzelne ohne Ausnahme, der das Wort der Rettung hört, von Neuem geboren werde. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Das heißt, so wie er ist, von Natur aus, von der ersten Geburt, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3,3. Und wir fragen, warum kann er das Reich Gottes nicht sehen? Hier haben wir auch gleich einen Hinweis, dass ein Nicht-Erretteter das geistliche Reich Gottes heute nicht sehen kann. Es bedarf einer geistlichen Geburt, denn eine Geburt bringt uns Gestalt. Denn durch die neue Geburt empfangen wir geistliche Augen, von denen redet der Apostel Paulus. Mit den inneren Augen des Geistes sollen wir sehen können. So haben wir auch geistlich ein Ohr oder Ohren, mit denen wir hören können. Warum nicht? Weil durch Adams Fall die Sünde in die Welt gekommen und der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, wie Paulus in Römer 5, Vers 12 sagt. Darum kann der in Sünde geratene alte Mensch das Reich Gottes nicht sehen. Und weil es die Absicht war, die Gott mit den Menschen hegte, dass der Mensch dieses Reich Gottes erreichen möchte, hat Gott uns eine neue Geburt geschenkt. Um diese gilt es zu erlangen. Aus einem Unreinen kann nichts Reines kommen. Das sagt der Herr Jesus bereits anhand von verschiedenen Beispielen. Eine bittere Quelle, sagt er, kann nicht süßes Wasser hervorbringen. Ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen und so weiter. Der Mensch unter die Sünde gefallen, steht völlig getrennt von Gott. Und das ist seit dem Sündenfall Adams. Und seit dieser Zeit hat der Mensch kein Recht mehr, errettet zu werden. Er hat kein Recht auf Rettung. Er ist durch die Sünde entrechtet worden. Darum ist unsere Rettung seitens Gottes durch Gnaden, nicht, dass wir ein Recht gehabt hätten. Und nur so erkennen wir auch die Rechtmäßigkeit alles Verderbens aller Menschen seitens Gottes. Die Bibel bestätigt, da ist nicht einer, der Gutes tue, da ist auch nicht einer. Deshalb ist es keine Ungerechtigkeit Gottes, solchen gegenüber, die das Evangelium nicht gehört haben, verloren gehen zu lassen. Es ist das gottgegebene Recht, dass alle Menschen verloren gehen, von der Seite des Rechts. Aber Gott hat es wohlgeschienen, uns in Gnaden zu begegnen. Darum ist unsere Errettung ein Akt der Gnade nach der Vorauswahl Gottes. Jeder Mensch steht also in dem Zustand des Menschen im Leibe des Fleisches, im Getrenntsein von Gott und damit unter dem Todesurteil. Eine Wiedergeburt, ein neues ewiges Leben, und zwar als das von Adam gezeugte, ist deshalb für jeden eine unumgängliche Notwendigkeit, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Die Wiedergeburt kann nicht durch das Wirken des Fleisches, sondern nur durch Gott selbst, durch Wasser und Geist, wie der Herr Jesus sagt, erzeugt werden. Durch Religiosität, durch Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Freikirche oder Gemeinschaft, durch Kasteiungen, durch Askese, durch fromme Gesichter oder durch die Dahingabe meines Leibes, wie Paulus im Korintherbrief sagt, auf dass mein Leib verbrannt werde, ist zu nichts nütze. Ohne Wiedergeburt gibt es keinerlei Eingehen in das Reich der Himmel oder in das Reich Gottes. Und der Herr Jesus sagt, dass viele aus allen Himmelsrichtungen kommen und mit Abraham, das ist der Vater des Glaubens, Isaak und Jakob zu Tische sitzen werden im Reiche Gottes. Lukas 13, 29 oder Matthäus 8, 11. Da heraus hätte Nikodemus, der Schriftgelehrte des Alten Testaments, hierüber nicht unwissend sein sollen. Und wenn wir heute die Christenheit angucken, wie unwissend sie über die Frage der Wiedergeburt sind, dann könnte es einen verschaudern. Nämlich alles Unwissende über die Wiedergeburt ist Verlorenheit. Denn wir haben allein unsere Errettung durch die Wiedergeburt. Und wer nicht wiedergeboren ist, bleibt verloren. Der Herr sagt, du bist ein Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Johannes 13, wie viel Unwissenheit. Wir sehen, dass die Unwissenheit uns verhindert, ins ewige Leben einzugehen. Wir kennen die Einzelnen nicht alle, die hier sind. Aber wir möchten doch jene ansprechen, die nicht wissen, ob sie wiedergeboren sind. Wer nicht weiß, dass er wiedergeboren ist, der ist nicht wiedergeboren. Denn um wiedergeboren zu werden, bedarf es einer Bekehrung. Bedarf ist des Glaubens an Jesus. Und die Lehre des Glaubens sieht vor, dass wir das, was Gottes Wort in dieser Frage sagt, uns zu eigen machen. Nämlich, dass wir erkennen, verloren zu sein Und dass wir erkennen, dass es nur einen gibt, der da rettet. Jesus. Wenn du an ihm, dem Retter, nicht glaubst, indem du deine Sünden bereit bist, vor ihm zu bekennen, nicht nur indem du sie aufsagst, sondern dass in diesem Bekenntnis ein Verurteilen dieser deiner Sünde liegt und dass du bereit bist, die Rettung, die uns in Jesus gegeben ist, anzunehmen, bleibst du verloren, auch dann, wenn du deine Sünden bekennen würdest. Wenn uns auch nicht gegeben ist, neue Geburt zu erklären, so gibt uns das Wort Gottes doch wichtige Unterweisungen in dieser Frage. Die Wiedergeburt hat ihren Ursprung nicht in unserem eigenen menschlichen Willen. Das wollen wir uns gut merken. Wir sind also nicht in der Lage, in uns oder in anderen Wiedergeburt hervorzubringen, sondern im Willen Gottes. Darinnen, im Willen Gottes, liegt der Ursprung jedes Wiedergeborenen. Deshalb sagt das Wort Gottes, nach seinem eigenen Willen, hier wird über Gott geredet, hat er uns durch das Wort der Wahrheit wiedergezeugt. Jakobus 1,18. Durch seinen Willen, beachten wir, nicht durch unseren Willen. Wenn wir also wiedergeboren werden wollen, werden wir nicht wiedergeboren, weil wir das möchten, weil wir das wollen. Sondern wenn Gott es will, und das ist die große Diskrepanz, die oft zwischen solchen liegt, die da glaubend an Jesum sind und dennoch nicht wiedergeboren zu sein vermögen. Und solcher, die es sind. Der Nachsatz, durch das Wort der Wahrheit, beweist uns aber auch gleichzeitig, dass neue Geburt nicht ohne Glauben stattfindet. Welcher Glaube denn? Nicht allein, dass Jesus der Christus ist. Das glauben Millionen hier in Deutschland. Aber dadurch sind die nicht wiedergeboren. Gott erwartet von uns einen Zustand von Wahrheit, den es einzunehmen gibt durch Glauben, ansonsten es nicht zur Wiedergeburt kommt. Wenn das Wort sich mit dem Hörer nicht durch Glauben verbindet, bleibt es ohne Nutzen. So sagt die Schrift, denn das Wort nützte jenen nicht, weil es nicht durch Glauben vermischt war, Hebräer 4, Vers 2. Das bedeutet auch dann, wenn wir erkennen, dass wir verloren sind und unsere Sünden Jesus bekennen, wir verloren bleiben, wenn wir nicht in den permanenten Zustand des Glaubens uns hineinbegeben und Christus bitten, dass er uns diesen notwendigen Glauben gibt, der für das Maß der Errettung einer neuen Wiedergeburt notwendig ist. Und wenn das nicht gemacht wird, gibt es Fehlgeburten. Das sind keine Geburten. Gott anerkennt nur die Wiedergeburt als die rettende. Wenn das Wort der Wahrheit dem Herzen nahegebracht wird, das ist das Evangelium, durch den Heiligen Geist neue Geburt zu bewirken, so geschieht es nicht, ohne dass auch vor oder gleichzeitig Glauben geschenkt ist. In dem Augenblick, wo Gott seine Absicht wahrmacht, es zu neuem Leben zu einer neuen Geburt kommen zu lassen, schenkt Gott bei Aufrichtigkeit der Herzen, dass es zu einer neuen Geburt kommt, auch das notwendige Maß des Glaubens. Denn beide, sowohl das Wort wie auch der Heilige Geist sind es, der dem Sünder, ihm, unserem Herrn als Heiland der Welt, bezeugen kann. So viele ihn aber aufnahmen, sagt das Wort, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, 12. Wir sehen also, dass nicht der Glaube, sondern der Wille Gottes uns zu neuem Leben bringt. Das ihm, das heißt Jesum, aufnehmen, ist das Kennzeichen derer, die an seinem Namen glauben. Und das sind die, welche nicht aus dem Willen des Fleisches, heißt es hier. Wenn ich also wiedergeboren werden will, das ist der Wille des Fleisches, deshalb bin ich nicht wiedergeboren. Sondern wenn Gott es will, sondern aus Gott geboren sind, Vers 13, und ewiges Leben haben, 1. Johannes 5, Vers 13. Würde jemand ohne Glauben wiedergeboren, so wäre er ohne das Wort wiedergezeugt, von dem der Herr Jesus sagt, dass solches nicht möglich sei. Petrus schreibt, und er hat es sicherlich genau gewusst, denn er redete getrieben vom Heiligen Geist. Die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes, 1. Petrus 1, 22. Petrus stellt gleichsam beide Geburten nebeneinander. Denn beide Geburten haben auch jeweils eine Natur. Das heißt, Wiedergeborene haben zwei Naturen in sich. Das ist auch der Kampf, von dem Paulus redet, der zwischen dem leiblich-fleischlichen und dem geistlichen beständig sei. Die Geburt aus verweslichem Samen des Fleisches und die Geburt aus unverweslichem Samen, dem lebendigen und bleibenden Wort Gottes. Nur und allein der Same des Fleisches ist nach seiner Art verweslich. Da brauchen wir niemanden zu bemühen. Er braucht nur auf den Friedhof zu gehen, dann sieht er. Und deshalb ist alles Fleisch, sagt der Apostel, wie Gras. Du kannst mal auf die Wiese gehen, ob du das Gras von vor 3 Jahren noch wiederfindest. Du kannst mal gucken, ob du es noch wiederfindest von vor 2 Jahren oder von vorigem Jahr. Das ist nämlich verdorrt und neues Gras ist hervorgekommen. Das alte Gras ist nicht haltbar. Es vergeht. Der Same des Wortes aber ist unverweslich, wie der Apostel hier sagt. Unverweslich, wie Gottes Wort zum Ausdruck bringt, nach seiner Art Geist. Er bringt Geist durch die Wiedergeburt hervor. Ein Leben, das in Ewigkeit bleibt. Damit ist diese neue Geburt nicht mehr rückgängig zu machen. Es gibt Gläubige, die geben sich Mühe und opfern Zeit, um im Worte Gottes zu forschen, ob ein Kind Gottes abfallen und verloren gehen kann in der neuen Schöpfung. Wir bedauern solche, weil sie nicht auf dem Boden des Glaubens und der Mitteilung des Wortes in dieser Frage gefunden werden. Und dass ihnen viel Segnungen verloren gehen, braucht hier nicht besonders erwähnt zu werden. Der Jesus drückt es mit den Worten aus, was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Das heißt also, ist vergänglich. Was aus dem Fleische geboren ist, ist vergängliches Fleisch. Aber damit ist der Satz noch nicht beendet. Und er nimmt die zweite Geburt auf und sagt, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Sonst wäre ja, wenn Kinder Gottes abfallen und verloren gehen könnten, Geist gleich Fleisch. Und wer die Dinge nicht unterscheiden kann, soll den Mund halten. Wir bitten darum. Er soll erst lernen, was Gottes Wort lehrt, was Gottes Wort sagt, damit wir nicht von unserem Herrn und Gott als solche erfunden werden, die da falsch reden. Denken wir an Johannes 3, Vers 6. Was aus dem Geiste geboren ist, bleibt Geist. Die Wiedergeburt kommt nicht blitzesartig vom Himmel herunter, sondern Gott vollzieht die Versiegelung, wie es hier wirklich heißt, nachdem geglaubt wird. Epheser 1, 13. Erst müssen wir glauben. Und dann kann die Wiedergeburt erfolgen. Weil der Glaube aus der Predigt kommt, wie die Schrift sagt, ist das Wort der Wahrheit des Evangeliums zuerst zu hören. Sonst würde es Wiedergeburten ohne Wort geben, von denen der Herr sagt, das ist nicht möglich. Sagt die Schrift, zwar ist unsere Errettung aus Gnaden, Epheser 2, Vers 8, aber nicht ohne Glauben. Die neue Geburt ist das Werk Gottes, nämlich Gnade. Nicht nach unseren Willen, nein. Warum nicht? Weil wir die Gnade nicht gepachtet bekommen. Die behält souverän Gott in seiner Hand. Wohl sagt die Schrift, dass die Gnade reichlich über uns ausgegossen sei. Aber wir haben lediglich als Menschen das Recht, von der von Gott gegebenen Gnade, die ihm gehört, Gebrauch zu machen. Mehr nicht. Aber auch der Glaube, das ist die menschliche Seite, kommt nicht von uns, sondern von Gott. Er, Gott, ist der Urheber. Er ist der Zeuger der neuen Schöpfung. Das heißt also, Gott muss den Anfang in uns machen. Das ist genauso wie bei der ersten Geburt. Der Zeuger ist der Vater, der macht den Anfang. Ich glaube nicht, dass hier Menschen umherlaufen, die noch nicht gezeugt waren. Genauso ist es in den geistlichen Dingen. Es gibt hier keine Kinder Gottes, die nicht wiedergezeugt sind durch den Heiligen Geist. Darum brauchen wir diese neue Geburt, um überhaupt ewiges Leben zu empfangen. Wohl ist, wie wir auch gesehen haben, neue Geburt vom Glauben begleitet. Aber sie wird nicht durch den Glauben bewirkt, sondern nur begleitet. Als der Herr von der neuen Geburt mit Nikodemus, dem Lehrer Israels, sprach, vielleicht ist das uns noch nie aufgefallen. Da hat er kein Wort vom Glauben erwähnt. Lies mal nach. Keine Glaubenserwähnung. Aber da redet er von neuem geboren werden, wie das geht und wie das sein muss. Aber dafür redet er von Wasser und Geist. Und sagt wörtlich, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde. Das Wort Wasser verstehen wir in dem Sinn von Johannes 4 oder auch Epheser 5, 26. Es ist das Wasser oder Wort des Lebens. Das ist kein materielles Wasser. Manche haben gedacht, das wäre Leitungswasser. Und Geist, das heißt der Heilige Geist. Aber nicht der Glaube sind die lebenswirkenden Elemente, die der Herr Jesus hier benennt. Und diese beiden sind aber auch zugleich die Zeugen von dem gleich der Schlange erhöhten Christus. Und jetzt folgt in den Worten des Herrn die Tätigkeit des Glaubens an sich, die zum bewussten Besitz des ewigen Lebens führt. In der natürlichen Geburt empfangen wir alle ein gleiches, menschliches, irdisches, vergängliches Leben. Und zwar ganz verschieden bezüglich seiner Entfaltung und seiner späteren Gestaltung. Aber wenn wir das irdische Leben empfangen, kommt niemand in diesem neuen irdischen Leben alt oder jung, reich oder arm zur Welt. Sondern nachdem er das Leben hat, findet oder setzt die Gestaltung ein, die recht unterschiedlich ist. Er kommt nicht millionenschwer auf diese Welt. Sondern das kann ihn, nachdem er hier ist, erst zuteil werden. Oder seiner Umstände und seiner Entwicklung dürfte es abhängig sein. Und genauso ist es auch bei der neuen Geburt. Alle zusammen, die zur Wiedergeburt gelangen, empfangen in der neuen göttlichen Geburt gleiches ewigkeitsbleibendes Leben. So wie der Herr sagt: Der Sohn macht lebendig, welche er will. Nicht welche wir wollen, wie er, welche er. Gott in Christo will. Johannes 5, Vers 21. Und doch ist es seiner Entfaltung, seiner Gestaltung in seinem Charakter und in seinem ganzen Segenslos, den verschiedenen Haushaltungen und Zeitperioden Gottes gemäß verschieden. Diese neue Geburt, mit der wir es heute zu tun haben, hier zu hören, bringt uns in den Eingang oder den Eingang in das Reich Gottes und damit auch zu dessen Segnungen, die mit dem Reiche Gottes verbunden sind. Und die waren in den einzelnen Zeitperioden recht unterschiedlich, die natürlich ja nach der Gestaltung des Reiches Gottes auch heute noch verschieden sind. Wenngleich es überhaupt keine Frage ist, dass die Gläubigen des Alten Testaments den Eingang ins Reich Gottes durch ewiges, göttliches, unvergängliches Leben hatten. Denn auch der Noah ist errettet und hat ewiges Leben. So war ihnen damit aber nicht das Segenslos, die Segensbestimmung und die Stellung der Leibesgemeinde gegeben. Die Entfaltung des ewigen Lebens bei ihnen lag auf einer völlig anderen Linie als bei uns heute. Die Bibel Gottes Wort erklärt: Denn auch ihre Messschnüre sind gefallen an lieblichen Örtern. Psalm 16, Vers 5 bis 6. Diese lieblichen Örter, die ewiges Leben bestimmen. Messschnüre waren Bänder, entweder aus tierischen oder stofflichen Fasern, die man zog, um das Erbteil zu bestimmen und abzugrenzen, an deren Stellen man dann festgelegterweise Steine in den Boden brachte. Deshalb sagt Gott, dass ein jeder, jawohl, dass ein jeder Gott ein Greuel ist, der die Grenzsteine verrückt. Denn die Grenzsteine waren durch die Messschnüre gezogen. Auch unser himmlisches Erbteil ist durch Messschnüre gezogen. Jetzt beachten wir, dass Gott, jeder ist diesem lebendigen Gott ein Greuel, denn die Messschnüre sind an lieblichen Örtern gefällt. Der zu einem Kinde Gottes sagt, du bist nicht wiedergeboren. Greuel ist es. Wir sehen, wie vorsichtig wir sein müssen. Oder zu solchen, die gar nicht wiedergeboren sind, ihr seid errettet und habt ewiges Leben, weil ihr ein christliches Bekenntnis habt. Greuel vor Gott ist es. Denn die Messschnüre sind an lieblichen Örtern gefallen, die uns mit dem ewigen Leben verbinden, das uns in Christo Jesu beschieden ist. Aber das Teil ihres Loses, nämlich der Alttestamentler, und ihrer Stellung ist nicht das gleiche wie das Teil des Loses der Gläubigen des Leibes Christi Jesu. Die wunderbare Einheit der Glieder des Leibes Christi mit ihrem verherrlichten Haupt im Himmel und miteinander und untereinander, sodass da nicht ist Jude und Heide, wie Paulus sagt, nicht Sklave und Freier, nicht Mann und Weib, sondern alle, einer in Christo Jesu, Galater 3, Vers 28. Das war nicht das Teil ihres Bechers im Alten Testament. Zwar ist Jahwe ihr Teil, Teil ihres Erbes, aber die himmlische Verwandtschaft durch den Geist der Sohnschaft, in welchem wir, heißt es, nicht sie, wir rufen Abba, unser Vater, und dieses damit verbundene ewige Leben, welches in seinem Sohne ist, 1. Johannes 5, 11. Jenes Erkennen von dem Herrn, von dem der Herr sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen, war nicht ihr Erbteil. Ganz einfach. Die Wiedergeburt erschließt jedem ein neues, ewiges Leben. Im Alten Testament angekündigt, bei der Wiedergeburt Israels, Matthäus 19, Vers 28, die völkisch zu sehen ist, in der Ganzheit, und neutestamentlich bei der Wiedergeburt in der Gnadenzeit an die Heiden, zu denen wir gehören, ist Wiedergeburt des Einzelnen, Titus 3, Vers 5. Aber die Stellung und Segnung, wie auch das Erbteil, sind nicht gleich, sondern werden nach der Berufung Gottes bestimmt, sagt das Wort. Wir, die Genossen der himmlischen Berufung, Hebräer 3, 1, sind im Gegensatz zu dem irdischen Volke Gottes nicht nur lebendig gemacht, sondern, hier heißt es, mit Christus lebendig gemacht. Aber mit auferweckt, das konnten sie nicht sein. Mitsitzend in himmlischen Örtern, das konnten sie nicht sein. In Christo Jesu, Epheser 2, Vers 5 bis 6. Wir stehen demzufolge jetzt schon auf himmlischem Boden, in eine himmlische Verwandtschaft gebracht und besitzen darin ewiges Leben als unser gegenwärtigen Besitz. Diese himmlische Verwandtschaft, dieses Verbundensein mit Christo in Auferstehung und Herrlichkeit konnte erst geoffenbart werden, nachdem Christus verherrlicht und der Heilige Geist gegeben war, und konnte deshalb vor dem Kommen Christi und der Vollendung der Erlösung und dem Herabkommen des Heiligen Geistes nicht auch zugleich Teil der Gläubigen des Alten Testamentes sein. Ihr Erbteil war in Verbindung mit Zion, lesen wir. Denn dort hat Gott den Segen Israels verordnet. Dort, wo Segen verordnet wird, ist Anbetung. Und der Herr Jesus sagt zu dem Weib am Jakobsbrunnen, es kommt die Stunde. Da wird überall angebetet. Und zwar im Geist und in der Wahrheit. Nicht mehr auf diesem Berg. Das ist heute. An diesem Ort hatte Gott Israel Segen verordnet. Zion. Leben in Ewigkeit oder auch ewiges Leben, wie wir in Daniel 12, Vers 2 finden. Aber dieses ewige Leben umfasst anderes als im Sinne des Neuen Testaments, als göttliches Leben in der Seele. Es umschließt die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne für uns. Es ist in seinem Sohne. Und wer den Sohn hat, hat das Leben, 1. Johannes 5, 11. Unter Bekehrung meint die Schrift, dass sich umwenden, das ist Bekehren, die Umkehr vom alten Weg weg zu einem neuen, das ist eine handelnde Tat, das ist mit Werk verbunden auf unserer Seite. Das bestätigt die Bibel, dass sie jenes Wort auch auf Gläubige anwendet, die sich vom Herrn oder vom Wort der Wahrheit abgewandt haben. Hochinteressant ist es. Der Jesus sagt zum Beispiel zu Petrus in Bezug auf seine Verleugnung, bist du einst zurückgekehrt, da steht urtextlich bekehrt, bist du einst zurückbekehrt, steht das Wort bekehrt, so stärke deine Brüder. Lukas 22, 32. Und Paulus fragt die Galater, ob sie sich wieder zu den schwachen und armseligen Elementen umwandeln, das heißt bekehren wollen. Galater 4, Vers 9. Das Wort, welches auch an dieser Stelle sinngemäß mit umkehren übersetzt ist, ist im Griechischen wieder wörtlich bekehren. Und ist dasselbe Wort wie auch in Apostelgeschichte 26, Vers 18 oder 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 2. Korinther 3, Vers 16 und 1. Petrus 2, 25 und Jakobus 5, Vers 19 bis 20 und so weiter. Da steht überall das gleiche Wort, bekehren. Die Bekehrung ist demzufolge der große Wendepunkt im Leben eines Menschen, wo er sich umkehrt von dem groben und feinen, äußerlichen und innerlichen Götzenbildern weg zu dem lebendigen Gott, um durch die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ewiges Leben zu empfangen. Das inwendige Werk Gottes wird in seiner Seele an der Bekehrung folglich sichtbar. Sie ist die Wirkung des neuen Lebens und verhält sich zur Wiedergeburt wie die Wirkung zur Ursache. Daher gab Paulus den Auftrag, ihnen die Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Apostelgeschichte 26, 18. Der sündliche Mensch hat sich zu bekehren. Aber in Bezug auf die neue Geburt ist seine Tätigkeit ausgeschlossen. Der Mensch kann daran nichts rühren, weil sie in der Hand eines lebendigen Gottes liegt. Und das merkte Nikodemus, als er sagte, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist?